vom Staunen und Beten, so habe ich meine Predigt heute überschrieben. Was bringt euch so richtig zum Staunen? Jeder hat ja so seine Hobbys und Lieblingssachen und Dinge, an denen wir uns einfach mehr freuen als an anderen. Was bringt euch so richtig zum Staunen? Viele verschiedene Blumen habe ich gerade gehört. Bei mir ist es unter anderem das Meer. Ich liebe das Meer. Was das angeht, bin ich ein totales Nordkind. Ich mag zwar keinen Wind, aber ich liebe das Meer. Seit ich denken kann, sind wir mit der Familie im Sommer immer irgendwo ans Meer gefahren. Entweder haben wir Tagesausflüge gemacht an die Nordsee, an die Ostsee, oder wir waren jedes Jahr mit unserem Auto unten in Korsika am Mittelmeer, 3 Wochen auf dem Campingplatz, einfach am Meer und haben das genossen. Wasser bringt mich zum Staunen. Wenn ich so den Blick über das Wasser gleiten lasse, bis hin zum Horizont, wo Himmel und Erde so scheinbar miteinander zu verschmelzen scheinen, dann habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht anders als zu staunen, weil diese Weite einem einfach vor Augen führt und bewusst macht, wie klein wir im Vergleich dazu sind. Wie, ja, vielleicht sogar manchmal unbedeutend ich am Strand stehe und einfach spüre, dass diese Größe so viel mehr ist, als ich jemals verstehen kann. Wassermassen bringen einen oft zum Staunen, lehren einen aber auch das Fürchten. Und Sam und ich sind auch meistens in unseren Urlauben irgendwo am Wasser unterwegs. Wir waren letztes Jahr im November auf La Gomera, das ist die Nachbarinsel von Teneriffa. Und wir hatten auf dem Rückflug ein bisschen Aufenthalt auf Teneriffa und sind dann so an der Promenade lang geschlendert, haben noch ein Eis gegessen, die Wellen beobachtet und die Sonne genossen, sind dann nach Hause geflogen. Und einen Tag später haben wir in den Nachrichten von diesem Sturm ein Video gesehen. Es war der gleiche Ort, es waren die gleichen Wellen, es war das gleiche Wasser, aber auf einmal plätscherten die Wellen nicht mehr friedlich ans Ufer, sondern reichten bis in den 3. Stock hinauf und haben Balkone abgerissen und Hotelanlagen überschwemmt. Und ich habe dieses Video gesehen und mich hat es total fasziniert, wie eng das manchmal beieinander liegt. Gestern waren wir noch da, am nächsten Tag saßen wir zu Hause und haben nur noch ein Video gesehen. Es war das gleiche Wasser, aber mit einer ganz anderen Kraft und Macht. Und zahlreiche andere Bilder und Videos ergänzen das vielleicht in unserem Kopf, wo das Meer seine Kraft demonstriert hat, zeigen uns, wie wichtig das Fürchten ist von etwas, was wir nicht ganz verstehen und was wir nicht kontrollieren können, was wir bestaunen können, aber was wir auch immer fürchten müssen. Etwas, was so groß und weit und tief ist, das darf und sollte man niemals unterschätzen, sondern immer ehrfurchtsvoll respektieren. Und vor allem respektieren, dass wir als Menschen eben diese Größe, Tiefe und Weite nie ganz verstehen werden. Auch nicht kontrollieren können und schon gar nicht beherrschen. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht genau so ganz oft in unserem Leben auch mit Gott selbst ist. Johannes Hartel, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, schreibt in seinem Buch Gott ungezähmt: Ich liebe und fürchte Gott wie das Meer. Ich staune über Gott wie über das Meer, denn was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Gehört das zusammen? Er meint mit diesem Fürchten keine Angst, sondern das Spüren und das Akzeptieren, dass da einfach etwas oder in dem Fall jemand ist, der so viel größer ist als man selbst. Jemand Unbegreifliches, jemand Unkontrollierbares. Dass Gott eben ein Gott ist, den wir fürchten, aber auch bestaunen können. Und dass das eine vielleicht nicht ohne das andere geht. Dass wir Gott nicht richtig oder über Gott nicht richtig staunen können, wenn wir ihn nicht auch ehrfurchtsvoll fürchten. Wenn wir nicht auch respektieren, dass er so viel größer, weiter und tiefer ist und wir ihn eben nicht immer verstehen, geschweige denn kontrollieren können. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben diese Ehrfurcht ganz oft mit Angst verwechseln. Vielleicht Angst vor der permanenten Nähe Gottes, Angst vor der Unberechenbarkeit Gottes, Angst vor der Kraft Gottes, dass wir uns manchmal ganz bewusst ein Stück zurückgehen und uns distanzieren, weil uns seine Größe Angst macht. Aber diese Angst ist nicht wirklich kompatibel mit erwartungsvoller Ehrfurcht und dem Staunen über etwas, was wir nicht verstehen. Angst hat mehr etwas mit Resignation zu tun über das, was wir nicht verstehen. Und darüber verlieren wir das Staunen über sein Wesen und über sein Wirken. Angst lähmt uns, Angst hält uns zurück, Angst schränkt auch ein. Und was am wichtigsten ist, unsere Angst schränkt auch Gott an vielen Stellen ein. Weil wir uns von dieser Angst oder wenn wir uns von dieser Angst beherrschen lassen, nicht mehr offen sind für das Große und Weite, was eigentlich möglich wäre. Es ist ein bisschen wie wenn wir vor dem endlosen und weiten Meer stehen, aber Angst haben vor dem Wasser. Dann werden wir niemals einen Fuß hineinstecken, können nicht spüren und nicht erleben, was es bedeutet, in dieses nasse Tief einzutauchen, können nicht in den Wellen toben und auch die heilende Kraft des Salzwassers nicht erfahren. Wenn wir Angst haben vor dem Wasser, dann werden wir vielleicht auch nur mit Mühe und Not in ein Boot steigen und dem Horizont entgegenfahren. Vermutlich fühlen wir uns dann wohler am Sandstrand, stecken vielleicht manchmal ein Zeh ins Wasser und sagen, danke, das reicht mir. Und wie oft geben wir uns in unserem Glauben mit dieser Strandperspektive zufrieden? Das, was wir sehen, was wir uns vorstellen können, die Wellen, die an den Strand schlagen, das reicht uns, das ist okay. Aus sicherer Distanz beobachten, sagen, da fühlen wir uns wohl. Und ich glaube, über diese Sicherheit, die wir uns manchmal selber zusprechen oder in die wir uns zurückziehen, sorgt dafür, dass wir ganz langsam, Stück für Stück, unsere menschliche Vorstellungskraft, also das, was wir selber sehen und begreifen können, dass wir das zum Maßstab für Gottes Wirken machen. Aber was dabei verloren geht, ist in der Nähe Gottes, in seiner Gegenwart, jederzeit mit etwas Unvorstellbarem zu rechnen, erwartungsvoll zu leben, auf Wunder zu hoffen und das Unerwartete und Unrealistische einzuplanen. Also seine Größe, seine Weite und auch seine Tiefe jederzeit als verfügbare Ressource in meinen Alltag zu integrieren. Mich eben nicht zurückzuhalten und ängstlich am Ufer zu stehen, sondern mutig zu sein, diese unbekannte Größe und das, was ich nicht verstehe, als selbstverständlich einzubauen. Und es gibt eine Geschichte im Markus-Evangelium von zwei Menschen, die uns deutlich machen, wie das vielleicht aussehen könnte. Wer mag, der kann das gern mit aufschlagen in Markus 5, Abvers 21. Markus 5, Abvers 21. Da ist ein bekannter und angesehener Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, der eines Tages zu Jesus kommt, sich vor seine Füße wirft und sagt: Meine Tochter ist krank und liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Vers 23. Meine Tochter ist krank. Sie braucht Hilfe. Ein Vater, der um das Leben seiner Tochter bangt, der aus der Liebe heraus sich nicht mit den menschlichen Grenzen zufrieden geben will. Der sagt, das ist nicht das, oder das ist nicht alles, was ich zu erwarten habe. Das ist nicht die Grenze, die ich akzeptiere, sondern ich möchte mehr. Und Jairus wirft sich Jesu zu Füßen. Ein Mann, der bereit ist, vor dem, der größer ist, zu kapitulieren, sich klein zu machen, auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten und auf Gnade zu hoffen. Das erfordert Mut. Aber die Hilfe kann an der Stelle nicht ganz so schnell geleistet werden, wie er sich das vielleicht erhofft. Die Menschenmenge versperrt ihm den Weg. Und plötzlich passiert noch etwas anderes. Die Menschen drängen sich um Jesus herum. Es ist voll und laut und heiß. Alle verlieren den Überblick. Und mitten in dieser Menge ist eine Frau, die da eigentlich gar nicht sein dürfte. Sie leidet seit 12 Jahren an Blutfluss, ist nach dem jüdischen Gesetz also unrein. Ihr ist es verboten, Menschen zu berühren. Und sie wusste, dass sie gegen dieses Gesetz verstößt, wenn sie sich in die Menschenmenge begibt, weil in der Menschenmenge keine andere Möglichkeit besteht, als Menschen zu berühren. Und niemand konnte ihr bis zu diesem Moment helfen. Ganz im Gegenteil, egal an wen sie sich wandte, es wurde immer noch schlimmer. Aber sie hatte von Jesus gehört, von seinen Wundern, seinen Heilungen, von seiner Macht und Größe. Er war ihre letzte Chance, ihre letzte Hoffnung. Und sie staunte. Sie blickte ihn ehrfurchtsvoll an und sie rechnete mit dem Unglaublichen. Und so heißt es in Vers 27, als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Sie suchte seine Nähe, obwohl es ihr verboten war. Es gibt ein Lied dazu, da heißt es, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Das war der Wunsch, der sie in Jesu Nähe getrieben hat. Nur den Saum seines Gewandes einen Augenblick berühren, damit ich die Kraft, die von ihm ausgeht, tief in meinem Innern spüre. Und in Vers 29 heißt es, und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war. Und auch Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er suchte die Person, die seine Nähe gesucht hat. Die Jünger machten sich lustig darüber. Verständlicherweise, wenn Menschen um ihn herum drängen, woher sollen sie wissen, wer ihn berührt hat? Aber Jesus sagt, ich habe gespürt, dass etwas passiert ist. Ich habe gespürt, dass dort jemand war, der meine Nähe gesucht hat. Und die Frau verhält sich genauso wie kurz zuvor Jairus. Sie fällt ebenfalls vor Jesus nieder, macht sich klein, begegnet ihm ehrfurchtsvoll und staunt über das, was sie nun am eigenen Leib erfahren hat. Das, was sie vorher nur gehört hat von anderen, hat sie nun selber erlebt. Und Jesus spricht, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Vers 34. Meine Tochter. Genau so, wie ich es eben in der Kindergeschichte erzählt habe. Als hätte er ihr eine Krone aufgesetzt und gesagt, von jetzt an bist du mein Kind. Keine Fremde, keine Verrückte, keine Unreine. Nicht das, was andere in ihr gesehen haben, sondern seine Tochter, eine Anerkannte, eine Geheilte. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Nicht die Berührung an sich war wichtig, sondern der Glaube daran, dass Heilung in der Nähe Gottes von Jesus selbst möglich ist. Das war eine aktive Entscheidung von beiden, sowohl von Jairus als auch von der Frau. Sie haben nicht zu Hause oder in der Ferne gewartet, dass etwas passiert. Jairus hat nicht zu Hause gesessen und hat gewartet, dass Jesus an seine Tür klopft. Beide haben sich auf den Weg gemacht, haben gesagt, ich suche die Nähe Jesu, weil ich weiß, was ich von ihm zu erwarten habe. Aber nun die Enttäuschung. Dieser Zwischenfall hat zu viel Zeit gekostet. Die Tochter von Jairus ist gestorben. Nun wird Jesus nicht mehr gebraucht, es ist zu spät. So sagen es zumindest die Menschen, die aus seinem Haus kommen. Sie haben keine Hoffnung mehr. Für sie ist der Tod die Grenze. Hier ist nichts mehr zu machen. Und wieder macht Jesus auf das aufmerksam, was er eben gerade der Frau gesagt hat. Und er spricht es auch Jairus zu und sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Eure Grenze ist nicht meine Grenze. Und als er das Haus betritt, sagt er: Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Es gibt so viel mehr noch zu entdecken. Das Leben liegt noch vor ihr. Sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und wieder lachten sie ihn aus dafür. So wie die Jünger eben unverständlich reagiert haben, so verstehen auch diese Menschen es nicht. Sie lachen ihn aus. Sie sind blind für das Wirken Jesu, obwohl er es so oft demonstriert hat und eigentlich eben gerade noch Wunder gewirkt hat, sehen sie nur das, was vor ihren Augen oder für ihre Augen realistisch scheint, was menschlich vorstellbar und sinnvoll ist. Und ich stelle mir ein bisschen vor, wie es so innerlich in Jesus anfängt zu brodeln, wie er sich ärgert über ihre Beschränktheit, wie er mit seiner Selbstbeherrschung kämpft und wie unfassbar traurig er sein muss über den fehlenden Glauben, den sie ihm entgegenbringen, über die Einschränkung seiner Macht, die damit einhergeht. Und er schickt sie alle hinaus. Er nimmt nur den glaubenden Vater, die Mutter des Kindes und die drei Jünger mit, geht zu dem Mädchen und sagt: Talita, komm. Ich sage dir, steh auf. Und wer glaubt, der darf das Wunder sehen. Und das Wunder geschieht. Dieses 12-jährige Mädchen steht auf und bekommt etwas zu essen und hat das Leben wieder vor sich. Mit so vielen neuen Möglichkeiten. Und das ist möglich, weil für Gott die menschliche Perspektive nicht das Ende aller Möglichkeiten ist, sondern so viel mehr möglich ist, wenn wir ihm etwas zutrauen, wenn wir mit seinem Handeln rechnen. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, den unsere Welt braucht, dass unsere Welt Menschen braucht, die diese Dimension, dieses Größere mit einplanen, die damit rechnen, dass das, was wir vorfinden und das, was wir erleben, nicht alles ist, sondern dass Wunder auch heute noch möglich sind. Und dass es einen Unterschied macht, ob wir Erwartungen haben oder ob wir erwartungsvoll leben. Ich glaube, sowohl Jairus als auch die Frau haben sich erwartungsvoll an Jesus gewandt, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten, weil alle menschlichen Optionen ausgeschöpft waren. Sie wollten mehr. Sie waren bereit, alles zu riskieren, ihren Glauben auszuprobieren. Eben nicht nur den kleinen Zeh ins Wasser zu stecken, sondern ganz einzutauchen in die Gegenwart und Größe Gottes. Aber die Menschen im Haus des Jairus hatten ganz bestimmte Erwartungen an den Meister, wie er dort genannt wird. Entweder er kommt vor dem Tod oder er braucht gar nicht mehr zu kommen. Sie wurden enttäuscht, weil sie ihre eigene Perspektive zum Maßstab gemacht haben. Wer erwartungsvoll ist, der glaubt daran, dass Gott handeln kann und dass er auch heute noch handelt. Aber wer Erwartungen hat, der möchte, dass Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise handelt. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Dass wir uns ganz oft an Gott wenden, aber ganz bestimmte Erwartungen haben, wie er unsere Probleme lösen soll. Wir haben unsere Vorstellung davon, was gut ist, was richtig ist, was wir uns wünschen, wie unsere Beziehungen laufen sollen, was sich verändern müsste, damit wir glücklicher sind. Und wir kommen ganz oft zu Gott und tragen ihm unsere Erwartungen vor. Und wenn dann Dinge anders laufen, dann sind wir enttäuscht. Das bedeutet aber nicht, dass Gott nicht wirkt, sondern dass seine Pläne nicht immer unsere Pläne sind. Und ich glaube, dass wir an diesen Stellen etwas ändern können, wenn wir unsere Erwartungen in eine erwartungsvolle Haltung verändern. Wenn wir nicht mit ganz konkreten Vorstellungen kommen, sondern einfach mit der Vorstellung, ja, Gott wirkt und ich bin offen für das, was er in mir verändern möchte. Und mit diesem Gedanken komme ich vom Staunen zum Beten. Wir können uns Jesus leider nicht mehr so körperlich nähern, wie es Jairus und die Frau getan haben. Aber wie Mutter Teresa es einst in einem einfachen Satz ausdrückte, Gott ist nie weiter entfernt als ein Gebet. Er ist da, er ist um uns herum und er ist uns nah. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, uns ihm zu nähern, mit dieser Offenheit und dieser erwartungsvollen Ehrfurcht. Ob unser Glaube dafür ausreicht, alle Grenzen zu sprengen und in seine Gegenwart zu treten. Ich möchte das ein bisschen erläutern aus den letzten Monaten. Ich hatte so seit Anfang des Jahres das Gefühl, dass Gott mir so weit weg schien. Und ich glaube, jeder Christ oder vielleicht auch ihr, die ihr hier seid, kennt dieses Gefühl, wenn man betet und denkt, das Gebet reicht nur bis zur Zimmerdecke. Es hat sonst keine großen Auswirkungen, es verändert weder mich noch jemand anderen. Man hat das Gefühl, mitten in seinem Glauben allein zu sein. Und ich hatte dieses Gefühl, so seit Januar. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, das auszuhalten. Meine Andachten auszuarbeiten, meine Predigten zu schreiben, Menschen zu begegnen, unterwegs zu sein und mich bei all dem irgendwie einsam zu fühlen. Ich hatte nicht das Gefühl, am Meer zu stehen und Gottes Größe zu bestaunen, sondern vielmehr irgendwo im Landesinneren mich verschanzt zu haben und er verzweifelt den Weg ans Meer zu suchen. Bis mir ein Satz in einem Buch begegnet ist, der mich sehr bewegt hat. Mark Buchanan heißt der Autor und das Buch heißt, wie Gott mich wieder neu zum Staunen bringt. Und er schreibt in diesem Buch, du bist Gott immer so nah, wie du es sein möchtest. Du bist Gott immer so nah, wie du es sein möchtest. Ich habe gemerkt, wie mich der Gedanke total fasziniert hat, weil gerade die einsamen Stunden, gerade dort, wo wir uns alleingelassen fühlen von Gott oder wo wir seine Nähe nicht spüren, meistens nicht das Problem als erstes bei uns, sondern bei Gott suchen. Und das webt sich in unsere Gebete ein. Meistens formulieren wir, Gott, bitte sei uns nah. Und ich habe selber gemerkt, wie oft ich das bete, oder wie oft ich das in dieser Zeit und in diesen Monaten gebetet habe. In den Momenten, wo ich Gott nicht gespürt habe, war mein Gebet immer, bitte Gott, sei mir nahe. Und als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich überlegt, ob das Problem nicht vielmehr ich bin und nicht Gott. Sich bewusst zu machen, dass Gott immer da ist, dass er uns immer nahe sein möchte und dass es oftmals unsere Entscheidung ist, ob wir uns Gott nähern wollen oder nicht. Denn wie oft finden wir uns in Situationen wieder, wo wir selber entscheiden, Gott gar nicht nah sein zu wollen? Wie oft können wir nicht richtig beten oder nicht richtig formulieren, nicht richtig fühlen, was in uns vorgeht und begeben uns ganz bewusst ins Landesinnere, in Sicherheit, wo uns die Unberechenbarkeit keine Angst machen kann. Wie oft distanzieren wir uns ganz bewusst von Gott, weil unsere Unzulänglichkeit, unsere Unvollkommenheit, vielleicht unsere Scham und unsere Fehler, unsere Schuld uns im Wege stehen, weil wir uns nicht würdig genug fühlen, in Gottes Nähe zu treten. Aber letztlich können wir Gott nicht ganz ausweichen. Johannes Hartel schrieb ebenfalls, jeder Kontinent ist von Wasser umgeben und jede Straße, fährst du sie nur lang genug, grenzt an einen Ozean. Gott ist da, Gott ist immer präsent und er umgibt uns immer von allen Seiten. Die Frage ist, ob wir diese Nähe aushalten können und ob wir sie als etwas Selbstverständliches in unser Leben integrieren. Als Ressource, von der ich eben schon gesprochen habe. Ellen White ermutigt uns dazu. Sie schreibt, wer betet, öffnet sich Gott wie einem Freund. Nicht, dass wir ihm erzählen müssten, wie es um uns steht und was wir brauchen. Das weiß er oft eher und besser als wir selbst. Beten heißt, Gott in unserem Denken, Fühlen und Wollen Platz einzuräumen und alles, was uns bewegt, mit ihm zu besprechen. Im Gebet kommt nicht Gott uns näher, sondern wir bewegen uns auf ihn zu. Ich finde es so schön, wie sie das formuliert. Wir beten nicht, weil Gott uns dadurch näher kommt, sondern im Gebet nähern wir uns Gott und sagen, ja, diese Ressource, diese unsichtbare Größe plane ich ein. Zu diesem Gott möchte ich eine Beziehung führen, weil ich glaube, dass er so viel mehr Möglichkeiten hat, etwas aus meinem Leben zu machen, als ich selber sehe und wahrnehme. Vielleicht ist uns diese Dimension des Gebetes nicht immer bewusst. Vielleicht verstricken wir uns zu oft in dem Erzählen und Meckern und Berichten und vergessen, den Raum wirklich zu schaffen in unserem Denken, Fühlen und Wollen, damit Gott handeln kann. Wenn in unserem Kopf alles voll ist mit unseren eigenen Vorstellungen und Maßstäben, dann bleibt nicht viel Raum für Gott zu wirken und sein Handeln zu demonstrieren. Aber genau dazu möchte ich mich und auch euch heute mit dieser Predigt ermutigen, dass wir üben, wirklich in der Gegenwart Gottes zu leben. Und es braucht ein Üben, es ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht gibt es die Momente, wo wir das Gefühl haben, dass die Zimmerdecke die Grenze ist. Aber wir können üben und trainieren, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das, was wir tun, ganz selbstverständlich mit ihm gemeinsam zu tun, zu seiner Ehre zu tun und seine Nähe wahrzunehmen. Und ganz gleich, wie krank wir scheinen, welche menschlichen Gesetze es gibt oder an welche Regeln wir uns halten müssten oder wie verboten manche Dinge scheinen, aber nichts und niemand kann uns das Recht nehmen, mich Jesus zu nähern. Das hat die Frau uns in diesem Bibeltext deutlich gemacht. Und sie kann uns damit zum Vorbild werden. Nichts und niemand kann mir das Recht nehmen, mich Jesus zu nähern. Es ist und bleibt immer eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gebe mich nicht mit den menschlichen Grenzen zufrieden. Ich möchte Jesus nah sein, mein Leben mit ihm gemeinsam gestalten und nicht meine Perspektive zum Maßstab machen für mich und für mein Leben, sondern offen sein für das Wirken und Handeln Gottes. Ich möchte auch heute noch an Wunder glauben, mit dem Unmöglichen rechnen. Und ich möchte Gott nicht einschränken, sondern ihm alle Türen und Tore offen halten, damit er zeigen kann, wie viel größer, weiter und tiefer er ist. Ein letztes Zitat von Johannes Hartel, der sein Buch mit folgenden Worten beendet. Jede Stunde des Gebets ist eine Kollision und eine Einladung. Eine Einladung, schließlich in meinem Leben nicht nur meine Geschichte zu erzählen, nicht nur um meine Prioritäten herumzusegeln, nicht nur meinen eigenen Kontinent zu sehen. Gebet ist die Hinausfahrt in einen weiten Ozean, einen, hinter dessen Horizont sich je um je ein weiterer öffnet in Ewigkeit. Eine Einladung, nicht meine eigene Geschichte festzuhalten, sondern sie aufgehen zu lassen in der einen großen Geschichte. Ein Aufbruch in die ewig neue, unendlich große Geschichte des liebenden Gottes. Und so sagt er, dem Beter wird die Welt immer tiefer und Gott immer größer. Und David schreibt in Psalm 27, Vers 8, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Und ich wünsche uns, dass wir mutig sind, dass wir den Mut haben, aufzubrechen, sodass Gott seine Kraft in unserem Inneren entfalten kann. Dafür braucht es die Entscheidung, in seine Gegenwart zu treten und zu üben, auch in ihr zu leben und zu bleiben, ganz egal, was um uns herum passiert. Aber wir sind Gott immer nur so nah, wie wir es sein wollen. Amen.